Der ist es, jawohl. Festbeleuchtung. So, einen guten Morgen. Ich sehe, ihr seid alle in bester Stimmung. Jedenfalls wollt ihr da hin. Und das wollen wir auch. Jetzt zum Vortrag. Ich sagte vorgestern vom Lao Tse, habe berichtet von der Legende, die Geschichte sein mag oder nicht, auf alle Fälle ist es gut. Vor allem der Brecht hat es kapiert, worum es geht. Und jetzt geht's, was in dem Buch drin steht. Das nennt man Tao Te Ching oder das Buch vom Tao und der wahren Tugend oder vom Sinn und Leben, je nachdem, wie die Übersetzung da ist. Nun ist ja Chinesisch eine sehr interessante Sprache, die sehr zweideutig ausgelegt werden kann, sodass die Übersetzungen immer mal ein bisschen anders sind. Nicht? Aber vom Sinn her ist meistens so, für die Ausgaben, die ich kenne drei Ausgaben, eine habe ich verlegt, ich weiß nicht, wo sie geblieben ist, die sind also vom Sinn her letztlich das Gleiche. Wenn einer sich dafür interessieren sollte, vor Jahren hat der Herr Kopp, das ist ein Zen-Lehrer aus Soto-Richtung in Wiesbaden, das Buch herausgegeben. Der hat sehr gute literarische Sachen gemacht, der kann fließend Chinesisch und so. Also ist er auch in diesen Fragen im Zen eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ja, dann lese ich mal einfach mal vor. Das erste Kapitel. Das heißt, wir können es auswendig, Annemarie, denn jahrelang haben wir das rezitiert.
Könnten wir weisen den Weg?
Ja, könnten wir weisen den Weg, es wäre kein ewiger Weg. Könnten wir nennen den Namen, es wäre kein ewiger Name. Was ohne Namen ist Anfang von Himmel und Erde, was an Namen hat, ist Mutter den 10.000 Wesen. Wahrlich, wer ewig ohne Begehren wird das Geheimste schauen, wer ewig hat Begehren, er blickt nur seinen Saum. Dann fangen wir mal so langsam an. Die Übersetzung ist hier etwas anders, aber das ist letztlich dasselbe. Ja, was hat das denn jetzt mit uns zu tun? Könnten wir weisen den Weg? Das Wort Weg im Chinesischen wird gesagt Tao und im Dao, ich nenne das Dao, Tao geschrieben, T-A-O, manchmal auch D-A-U. Dao, das kann man nicht so richtig in Deutsch setzen. Und im Japanischen Do. Und es gibt ja viele Sportarten, die sich mit Do und dann Kyudo und so weiter, Kedo und so. Und wird normalerweise übersetzt mit Weg. Wobei da schon die erste Schwierigkeit aufkommt, nämlich Weg meinen wir immer eine Straße, von Essen nach Gelsenkirchen oder sonst wohin. Ich bin auf der Straße und pass auf, dass ich schnell wieder weg bin, weil ich da und dahin will. Ja? Und so gibt es die Wege über der Bahn und der Autobahn und so weiter. Und wehe, der Zug hat Verspätung. Die Straße oder Weg hatte im Altertum, aber noch in der Neuzeit, ich habe das als Kind auch noch so erlebt, eine andere Bedeutung. Das war nicht, dass einer aus einem ein Haus rausrennt und dann ins nächste Haus reinrennt, sondern das war das Kommunikationszentrum. Das heißt, man kam auf der Straße zusammen, um zu feiern, zu leben, zu streiten, zu töten, zu lieben. Also was auch immer, das Kommunikationszentrum von Menschen. Und ich weiß genau, zu Hause früher auf dem Dorf, wenn mir das zu langweilig war, dann ging ich raus aufs Dorf und da waren die Jugendlichen, hingen da alle um die Ecke rum. Und das war eigentlich ganz gemütlich. Und so ist es jetzt auch manchmal wieder, dass die Fußgängerzonen oder Spielstraßen wieder eingerichtet werden, sodass die Straße ein Kommunikationszentrum ist. Und beim Dao, das ja mit dem Zen zusammenhängt, mit dem Buddhismus, handelt es sich um ein Kommunikationszentrum, was wir machen. Da geht es um die Kommunikation, um die Vereinigung. Und was ist denn diese Vereinigung? Was ist denn dieser Weg? Und es ist nicht so, dass man sagt, also ich bin Do, meinetwegen, ich mache etwas, habe Energie, sondern Do ist, dass man das ursprünglich, dass man zusammenkommt. Und wie nennt man dieses Zusammenkommende? Ja, das ist die Frage. Sicher ist es so, man muss öfter aus dem Haus raus. wenn wir alle jetzt als alte Leute zu Hause sind, wenn wir 3 Tage in der Wohnung gewesen sind, dann halte ich es nicht mehr aus. Dann muss ich raus an die Ruhr. Da muss man raus aus dem Haus und darf sich nicht einigeln. Ja? Und auch hier im übertragenen oder weiteren Sinne, wir müssen raus aus unserem selbstgebastelten Ich-Haus. Ich bin der, ich kann dies und so weiter. Das müssen wir sprengen, damit wir rauskommen und frische Luft in unsere Seele und den Geist bekommen. Ja? Das wird uns nicht isolieren. Manchmal ist es so, wenn man jemanden einlädt, ach ja, vielleicht später. Anstatt zu sagen, ja, ich komme morgen vorbei. Ja? Ja? Das sind die Gitter, vor allem bei älteren Leuten ist das so. Die Jüngeren kommen dann schneller mal zusammen. Also es geht darum, dass wir aus dem Haus rausgehen. Dann sagt man, da ist doch der Mystik und Religion und so. Da ist doch erstmal die Einsamkeit. Ja, die Einsamkeit vom Ich, die muss überwunden werden. Dass ich rausgehe und kommunizieren kann. Meistens ist es so, dass viele Leute, wenn sie nach draußen gehen, sich über welche Leute ärgern, dann können sie sich nicht kommunizieren. Und was könnten wir weisen dem Weg? Das heißt, was ist dann der wirkliche Weg? Was ist das wirkliche Leben? Was ist der wirkliche, kannst du auch sagen, Gott? Nicht? In der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort. Ja, das war nicht so lateinisch, griechisch, deutsch oder sowas, sondern da war ungefähr die gleiche, nämlich die Äußerung. Dass sich was äußert. Am Anfang war die Äußerung, dass was aus innen nach außen kommt. Und das ist das Liebeslied der Welt, ist, wenn ich so sagen soll. Ja? So ungefähr. Und jetzt ist, könnten wir weisen den Weg, dann wäre es kein ewiger Weg. Könnten wir nennen den Namen, es wäre kein ewiger Name. Was ohne Namen ist, Anfang von Himmel und Erde, was Namen hat, ist Mutter den 10.000 Wesen. Irgendwann kommen wir, manchmal schon die pubertierenden Leute, Kinder, Menschen, Kinder oder Jugendlichen, auf die Idee, was soll das Ganze? Was ist der Sinn? Was kann man auch sagen, Sinn? Was ist der Weg? Was ist der Weg? Und dann fangen wir an zu suchen, alle möglichen Experimente machen wir ja alle mal. Ich weiß noch so. Weihnachten wird so schön gefeiert und dann kommt die Pubertät, weil es unsere Tochter. Anna für sich, die hat nicht Schenke, haben uns gefreut und so weiter. Und am ersten Tag kommt die mit 15-Jährigen, Anna schreit mich an, du, was ist der Sinn? Dann merkt man, das ist der Aufbruch. Dass man fragt, was ist der Weg? Was ist der Sinn? Und dann heißt es ja auch, könnten wir die Weisen den Weg, das wäre kein ewiger Weg. Ja, dann könnte man ja gleich aufgeben. Nur, das heißt damit, wie war das? Könnten wir weisen den Weg, es wäre kein ewiger Weg. Könnten wir nennen den Namen, es wäre kein ewiger Name. Es ist namenlos. Mit menschlichen Worten nicht zu erfassen. Mit menschlichen Worten nicht zu erfassen. Aber dieser Herr Gips, glaube ich, heißt er, der dieses Buch geschrieben hat, nicht bei mir auf der Bude. Ohne Worte, ohne Schweigen, heißt er so? Gips heißt er, ja. Der sagt, es ist ohne Worte. Aber auch ohne Schweigen, da müssen wir hinkommen. Wir können den Weg, wir können den Namen können wir nicht nennen. Die Menschen haben dann Namen gefunden, zum Teil gar nicht schlechte. Nicht? Zum Beispiel in christlichen Religionen sagen die dann Gott dafür. Aber dann haben sie gleich wieder einen Namen, Gott Vater, und da heißt es ja, warum nicht Gott Mutter und so weiter. Und schon haben wir den Streit, die Emanzipation der Frauen und was da alles dran hängt. Allah passt mir etwas besser. Denn Allah ist ein Name, der weder männlich noch weiblich ist. Der ist nicht geschlechtlich eingeteilt. Nicht? Das geht etwas tiefer sozusagen. Ja? Und die einen sagen dann ja, wie heißt das so schön? Wird Christus nur in Bethlehem geboren und nicht in dir? Du wirst ewig, gingst ewiglich verloren. Ja, im Koran steht, Allah ist denn eher als eine Halsschlagader. Da fragt man sich, was ist es denn? Das ist Allah oder Gott oder so? Und dann schreiten sich die Leute und machen viele Kriege darum. Religionskriege werden auch in Zukunft noch sein. Es ist nicht abzusehen im Augenblick, dass sowohl im christlichen Bereich wie auch im islamischen Bereich und auch in manchen buddhistischen Schulen diese Verkettung an Namen noch nicht verschwindet. Leider ist das so. Die Namen machen es nicht, sondern wie der Epps sagt, oder wie heißt er? Na?
Reps.
Reps, jetzt habe ich es. Ja, danke schön, Annemarie. Wenn wir dich nicht hätten, dann brauchte ich überhaupt nicht mehr zu reden. Ja, in der Restzeit. Ohne Worte, aber auch ohne Schweigen. Das heißt, man muss es zeigen. Was Namen hat, ist Mutter den 10.000 Wesen. Das heißt, die ganzen Dinge. Das eine heißt Uhr, das andere heißt, ich weiß nicht wie, das andere heißt Buch, das andere heißt Hose und so weiter. Das ist klar, das ist diese vielen 10.000 Wesen. Aber den Sinn, das Tao, der Weg, wenn man das da richtig versteht, das lässt sich nicht in Worte sagen. Aber deshalb auch nicht ohne Schweigen. Und das ist das Geheimnis eigentlich von Koan. Koan, das wir ja üben, das ist nicht so wie in buddhistischen Schulen wird. Bei uns wird es auch geübt, wie Passana. Das heißt, man beobachtet seine Gedanken und lässt sie Trauer mit dem Atem verbinden und so weiter. Das ist eine Stufe der Meditation. Da müssen wir auf die Dauer noch, dürfen wir noch hinausgehen. Dürfen wir auch noch liegen lassen. Nämlich Koan heißt eine Veröffentlichung so bei der Gemeinde, früher auf den Dörfern. Der hat geheiratet, der ist gestorben. Und hier jemand sagte, ein Zen-Meister sagte, sinnvolle Übersetzung wäre dafür, der Ort, wo die Wahrheit ist. Der Ort, wo die Wahrheit ist, ist jenseits unserer Worte, jenseits unserer Kümmernisse, jenseits, wie haben wir am Anfang gesagt, unserer Hornissen, sondern, ja, wo ist es? Und deshalb sitzen wir. Und das Koan heißt dann, eine Antwort geben, erster Linie meistens ohne Worte, aber geben. Der Lassalle, der so sehr theoretisch orientiert war, christliche Theologie, alter Prägung und so, kam zu seinem Herrn Zen-Meister Harada und fragte ihn ganz enttäuscht, kann denn so ein Mann wie ich auch erleuchtet werden? Darauf verbrüllte ihn an, die sind manchmal ganz intensiv und sagte, ja, wenn Sie einen Körper haben, ja, mit dem Körper sprechen. Nicht mit den Worten, Gedanken, mit dem Körper sprechen. Und so, da ist zum Beispiel als großes Eingangskoan wird das Mu genannt, aber die anderen Koan sind genauso wichtig. Die sind alle gleich, bloß ebenso in der Sprachlichen etwas anders und in der Blickrichtung. Mu heißt nichts, heißt nicht ja, nicht nein, sondern nichts. Wie kann ich nichts werden? Ohne Worte. Aber ohne Schweigen. Wie geht das? Das ist Koan. Nämlich mit dem Körper zeigen. Dann darf man auch mal sprechen, und zwar im Sinne von Dichtung. Dass man einen Vers macht. Jedenfalls wurde das bei der Hochschule sehr gut geübt. Irgendwann darfst du auch wieder reden. Aber nicht formulieren, nicht theoretisieren, sondern einen Vers machen. Nee? Dann sagst du, zeig mir den blauen Himmel. Ja, wie soll ich denn mit meinem Körper einen blauen Himmel zeigen? Ich kann dann in eine blaue Uniform einziehen, das wäre völliger Quatsch. Ja? Nee? Unsere Mutter als alte Frau hat das kapiert. Die war im Altersheim und sah eigentlich bloß ein Stückchen vom Himmel, weil da noch die Bäume da so waren, der Wald und so auf dem Dorf. Und da sagt sie, Himmel, du blauer Himmel, du bist so schön. Ich möchte dich umarmen, aber leider geht das ja nicht. Du bist so weit, da merkte ich, dass unser Mütterchen wirklich in das Geheimnis langsam eindrang. Und sie war auch ziemlich glücklich, obwohl sie im Laufe des Lebens sehr unglücklich sein musste, weil sie mit der Flucht und Krieg und Kinder und so weiter, Armut, das zusammenhing. Also, so weit möchte ich umarmen. Leider geht das ja nicht. Du bist ja so weit. Und die Roshi sagte auch, was unsere Aufgabe ist, umarmen, die ganze Welt umarmen. Und das geht nur, wenn das Ich weg ist. Wenn ich immer sage, ja, aber ich habe noch Bedenken und so weiter, ich möchte noch sagen, ich habe noch einen Gedanken und so weiter, das haut alles gar nicht hin. Das haut nicht. Es ist so wie ein japanisches Feuerwerk. Aus dem Nichts. Dynamit, ein Klumpen. In Steele ist immer früher von der SPD so ein Feuerwerk gemacht worden. Na, sie waren bloß ein paar Klumpen, ne? Wenn die entzündet sind, dann spritzt das hoch. In allen Farben, wunderschön. Und einmal hatte ich das Glück, dass ich mir Herzinfarkt hatte im Krankenhaus. Das liegt so ein bisschen auf dem Hügel. Und dann kann man von oben sehen, auf Stele runter, was für ein Blumenregen da kommt. Das sind die 10.000 Wesen. Die kommen aus dem Nichts. Das Namenlose, das Namenhafte kommt aus den Namenlosen. Und so ist es auch unsere Aufgabe für unser und aller Menschen Glück, für aller Menschen Glück und unser Glück. Und denken wir nicht so sehr an unser Glück, dann kommt es ganz bestimmt nicht. Nämlich, solch ein kleiner Blumenregen im Kosmos zu sein und dadurch zu leuchten, weil wir aus dem Namenlosen kommen. Und in dieses Namenlose gehen wir, so weit wie geht, so weit wie möglich erkennen. Wie machen wir das? Da heißt es, wahrlich, wer ewig ohne Begehren wird das Geheimste schauen. Wer ewig hat Begehren, erblickt nur seinen Saum. Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Nein. Begehren heißt natürlich, ohne Begehren. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr darf. Ich darf nichts nicht essen, das ist verboten und das nicht und das schadet der Gesundheit und so. So nicht. Sondern ohne Begehren heißt ohne gieriges Begehren. Da gibt's auch, ich habe das Wort vergessen, ich habe es damals im Aufsatz geschrieben, nämlich nimm mehr, nimm zwei. Ich weiß, in der Bundesrepublik war es so, in den 60er Jahren, 70er Jahren, als der Wohlstand langsam aufkam, da gab es einen Schlager, der hieß, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch immer nicht voll. Das heißt, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nee, wir dürfen schon leben. Wir dürfen essen und trinken. Wir dürfen lieben, auch Sex üben. Wir dürfen leben. Wir dürfen arbeiten. Wir müssen sogar arbeiten. Zum Wohle anderer. Nicht nur für unseren eigenen Verdienst. Ja? Wir müssen für andere bereit sein. Das ist die offene Weite, wie es im Zen heißt, das größte Geheimnis ist, die offene Weite, hatte Bodhidharma gesagt, dass wir uns wirklich öffnen. Und das geht, wenn das Ich verschwindet. Und beim Begehren, beim gierigen Begehren ist es auch so, dass wir, also manchmal schon, also ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich mache dies alles nicht, nicht. Dazu, ich bin schon ziemlich vollkommen, bloß da ist noch ein Ich, das sagt, ich bin schon gut. Das, oder ich bin besser als die anderen, die sind noch nicht so weit. Nach dem Motto, die sind noch nicht so weit. Das ist auch ein verdammtes Begehren, das haut einem alles kaputt. Weil man glaubt, man sei besser als die anderen, weil man dies oder das tut. Nein, nein, sondern ewig ohne Begehren heißt nicht nur materielles Nicht-Begehren, sondern auch vor anderen etwas dasein zu wollen, darstellen zu wollen. Die einen wollen Karriere werden und möglichst irgendwo in einem Konzert Chef werden, wo sie bald wieder runtergeschmissen werden meistens. Oder andere wollen, ja, die Erleuchtung. Die Bettina, darf ich sagen, sie hat es mir persönlich erzählt, nicht im Dutzend. Hat jahrelang geübt und fragte mich schon mal nach der Erleuchtung, die Erleuchtung, Erleuchtung. Und ich habe gesagt, das geht nicht, du musst es warten. Oder überhaupt leben. Ja, dann ist es zum Bekaroshi, von dem war, glaube ich, jetzt die letztens die Rede, gegangen. Der hatte letzte Session in Deutschland gemacht. Und als sie da wiederkam, sagt, der sagt genau dasselbe wie du. Erleuchtung kannst du nicht machen. Wenn sowas erlebt wird, dann wird es erlebt. Nämlich dann, wenn das gierige Ich weg ist. Das kann zufällig sein, zum Beispiel durch Krankheit. So ein bisschen haben wir es ja erlebt bei der Christiane. Zufällig dann ist kein Ich mehr da, weil keine Chance für das Ich ist. Und dann kommen manchmal solche Erfahrungen, die man heute Nahtoderfahrungen nennt. Aber es kann auch sein, dass jemand irgendwo zu Hause sitzt und seinen Kaffee kocht. Sobald der Betreffende das Ich weggeht, dann wird sofort das Namenlose erscheinen. Und dann kann man es im Körper, im Koan darstellen. Und dann kann man es darstellen. Das heißt, man muss wirklich nichts, auch nicht, wie geht es gut. Auch so, auch leider erlebe ich bei Zen-Leuten, ich habe ja auch mit mehreren Kontakt, die nicht mehr hier bei uns sind, weil sie alt sind oder so, mit Gesundheit. Diese verdammte Sucht nach Gesundheit ist völlig verrückt, wir sterben doch sowieso. Ich habe mal jemanden gefragt, also ja, gesund. Ich sage, wofür wir sind gesund? Ja, damit ich gesund werde. Na, ich dachte, gesund, Gesundheit ist gut, um für andere da zu sein. Bloß meine Gesundheit anzubeten, das läuft ja nicht. Denn wir werden ganz bestimmt krank. Wir werden ganz bestimmt Schmerzen haben. Die Ärzte helfen, putzen uns ein bisschen auf, zum Beispiel Anne und mich, durch Tabletten und so weiter. Ja? Aber grundsätzlich werden wir sterben. Denn was kommt, geht. Und das Wichtigste ist, nicht zu begehren, ewig zu leben. Dann haben dann manche den Himmel erfunden, dass es da weitergeht und so. Ja, ich weiß da nichts von. Zugegeben, also irgendwann war es mal so, beim christlichen Lehrer war es der Obermeier, nicht? Der hat mir einen Aufsatz geschrieben, er hat gesagt, die Neugier, was nach dem Tode ist, ist auch eine Gier. Oh, das hat er gar nicht so gern gehört. Ja, und dann machen wir Vorstellungen von Wiedergeburt, von Himmel und so weiter. Ich würde sagen, wart's doch ab. Dann erlebst du es. Was machst du dir Gedanken über Dinge, die erst morgen da sind? Viele Leute haben 80 Jahre Angst, dass sie sterben. Und wenn sie sterben, sagen sie auf einmal, oh, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, deshalb, also natürlich müssen wir für Gesundheit sorgen. Annemarie hat einen Termin, ich habe einen Termin, ich lasse mein Knie operieren, denn ihr seht ja, wie ich mich herumquäle. Na, ich quäle mich nicht rum, bloß ein Sitzen, hinsetzen und runter, das ist ein Abenteuer, ne? Das ist eine Sportveranstaltung von mir. Ne? Geht nicht anders, ne? Nehme ich einfach hin. Ich kann genau sagen, oh, mein Knie, kann ich noch Zen machen? Viele Zen-Lehrer in meinem Alter, die sitzen nur noch auf dem Stuhl und so. Nö, was geht, geht und was nicht geht, geht nicht, nicht. Wenn ich hier auf der Erde nicht sitzen kann, sitze ich auf dem Stuhl. Ne? Und wenn ich auf dem Stuhl nicht sitzen kann, dann liege ich im Bett. Aber der Zen kann ich immer machen. Da schrieb mir doch jemand, ja, aber wenn ich Schmerzen habe, kann ich keinen Zen machen. Wieso? Die Schmerzen ist der Zen, der Zen. Und dann stellt sich oft heraus, wenn man diese Einstellung langsam gewinnt, dann gehen die Schmerzen von selbst weg. Ja, jedenfalls zu einem großen Teil. Irgendwann nicht, ne? Aber zu einem großen Teil. Je mehr ich mir Sorgen mache um meine Gesundheit, umso kränker werde ich, weil da Angst zwischen ist. Und das ist natürlich das Begehren immer so. Deshalb, wer ewig ohne Begehren, wird das Geheimste schauen. Wer ewig hat Begehren, er blickt nur seinen Saum. Ab und zu macht er mal Urlaub irgendwo in Israel oder in der Sowjetunion. Oh, nee, da fahren die Leute auch nicht hin. Oder in Sauerland oder sonst wo. Haben sie ein bisschen, haben sie was vom Leben. Aber wer ewig ohne Begehren, wird das Geheimnis schauen. Der wird alles sehen. Der wird den ganzen Kosmos erleben. Ich glaube, Clara Zetkin war das, eine Sozialistin, die ermordet wurde. Ich meine, die ist gewesen. Ich weiß aber nicht genau mehr, wer. Sagte mir damals eine Studentin, die hat ein Referat gehalten. Als sie kurz vorm Tod war, war sie dann natürlich in der Gefängniszelle. Und in der Gefängniszelle sah sie draußen vom Baum einen Zweig, der grün war. Sie war selig, weil sie umarmt wurde in dieser ernsten Situation. Und das gibt es wirklich, was mein Vater Krebs hatte. Es war ziemlich kompliziert. Er mochte unsere Mutter nicht damit belassen. Unsere Mutter wusste es, aber mochte ihn nicht belassen und so weiter. Die war ziemlich kompliziert, die Bitte. Aber ich sah den letzten Frühling, den er sah im Garten, als im April die ersten Dinge rauskamen, sah, wie der guckte. Musste er 78, 74 Jahre leben, um sowas innerlich zu erleben. Innerlich zu erleben. Ja, so wie auch beim Williges war, der hatte mein Buch rausgegeben, da war einer, der hatte so ein bisschen erzählt von seiner Erleuchtung, nämlich nur einen Satz. 74 Jahre bin ich alt geworden, habe zum ersten Mal einen Löffel gesehen. Ja, was hat er denn gesehen? Er hat sich geweitet, nicht geengt. Ich meditiere, störe mich nicht, wie es in manchen Schulen drin ist. Geweitet, er sieht alles. Bloß eben ohne ich, ohne dieses gierige Ich. Eigentlich ist das ja ganz einfach, nicht? So ganz einfach ist das nicht, aber eigentlich ist es doch ganz einfach. Deshalb mache ich mal so, vor Jahren habe ich mal einen Text vom Williges Jäger, der gestorben ist in Würzburg, in der Nähe von Würzburg, gelesen, der hat so gesagt, ja, nicht, dass man sagt, ich auflösen, dass ich sterbe. Nein, ein Ich bleibt während des Lebens, das Organisations-Ich. Zum Beispiel, liegen die Matten richtig? Was gehört zum Kochen, das Rezept? Das wird gemacht. Was das Ich, was sterben soll, ist das Identifikations-Ich, dass ich mich mit etwas identifiziere. Man sagt, das Ja, das Nein, das Nein, das Ja, das gibt Unglück. Einmal in der Verwandtschaft, in der Familie, das Ja, das Nein. Du Ja, ich nicht. Oder umgekehrt, ich Ja, du nicht. In der Politik, die Russen nicht, immer die Feinde. Die Europäer haben die Menschenrechte erfunden und die Amis. Da haben die getötet, was das Zeug hält. Und die Russen sind zu Millionen umgekommen durch deutsche Soldaten. Also, das ist verwirrend. Ja, nein, sondern einfach. Da ist ein Mensch, der nennt sich Frau. Da ist ein anderer Mensch, der nennt sich Mann. Ganz gleich, welchen Mann, welcher Frau. Sie sind alle herzlich willkommen. Da nennt sich einer Spanier, willkommen. Afrikaner, willkommen. Russe, willkommen. Chinese, willkommen. Es kann natürlich sein, dass der nicht gern hat, dass ich willkommen bin. Na, da müssen wir dann mal ein bisschen arbeiten. Wenn ich dann gegen arbeite, dann kommt Spannung drauf und dann sind wir wieder ins Loch reingefallen. Ne? Das heißt also, das Identifikations-Ich ist das Gefährliche, nicht das Organisations-Ich. Wenn wir mit klarem Geist sind und das Identifikations-Ich, wer weg ist, dann können wir besser arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich in der Küche arbeiten muss, im Beruf arbeiten muss, am Computer arbeiten muss, wenn ich immer denke, ja, meine Frau ist nicht so, wie ich sie haben will, ja, dann bin ich schon, nee, dann mache ich einen Fehler. Entschuldigung, habe ich das nicht gesagt?
Richtig.
Ist gut, Annemarie, dass du dich damit identifizierst. Das legen wir doch noch ab. Man kann das auch mit Humor nehmen. Man muss das Ganze mit Humor nehmen. Nicht? Das ist klar, ne? Ja, was ist, wenn jetzt auf einmal umfällt und tot ist? Und das ist gerade Sennzeit. Was ist denn hier los? Dann klopft die Barbara. Deng, 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 deng. Zum Sitzen. Dann nehmen wir eine Decke, legen die über die Leiche und machen erstmal Sazen. Jedenfalls wurde das beim Hakuin was so, der berühmte Zen-Meister im 16. Jahrhundert. 15., 16. Jahrhundert hat er gelebt. Ohne ihn wäre wahrscheinlich das ganze Zen kaputt gegangen in Japan. Als er dann 84 geworden war, er war schon krank, er konnte auf der Erde sitzen, aber nicht so wie ich, mit den Knien noch einigermaßen aufrecht, damit er nicht umfällt, weil er ja krank war, haben die mein Tofu um den Körper geschnallt und dann festgebunden. Ein Futon, Entschuldigung. Ja, ein Futon um den. Ja. Und dann auf einmal war er tot. Dann haben die im Flingentuch, weil gerade Sazen-Zeit war, haben den Tuch über die Leiche gelegt und haben erstmal Sazen gemacht. Das hat erst eine Tiefe und dann die Aktion. Und so habe ich auch, der Martin war schon mal und ich auch bei so buddhistischen Sachen mit Tod und Leben und so weiter, habe ich in Berlin einen Beerdigungsmann erlebt, so ein Berliner, der Buddhist war, ein richtiger Berliner, Schnauze, aber wahnsinnig gut, der Kerl. Der sagte, wenn er da hinkommt und es ist jemand gestorben, dann ist große Aufregung und der Arzt und die Polizei und so weiter und die Verwandten anrufen. Er sagt dann, nee. Er sagt dann nicht meditiert, denn die wissen ja gar nicht, was das ist, die meisten. Sondern sagt so, jetzt setzen wir erstmal hin, eine halbe Stunde und machen gar nichts. Den Arzt können wir noch anrufen, die Polizei können wir noch anrufen, nicht? Das ist sowieso alles klar. Wir machen gar nichts. Er sagt, in einer halben Stunde, wenn das rum ist, dann sagt er so, jetzt wollen wir mal sehen, was jetzt zu tun ist. Denn oftmals sind die alle leichter beruhigt. Ne? Und wenn jemand merkt, ich habe hier irgendwo, das Herz ist nicht in Ordnung. Oder ist die Lunge? Nein, das kann die Bauchspeicheldrüse. Dann erstmal hinsetzen, abwarten. Und dann ist man klar. Ruf den Arzt an, wenn es notwendig ist, falls der Schmerz noch da ist. Nimm die Tabletten, die vorgeschrieben sind. Ja, so. Und dann geht es. Aber, nee, obwohl sie, da muss was gemacht werden. Ich weiß, einmal war ich mal umgefallen, weil auf dem Bums lag ich auf Erde. Was war doch mal von der Geschreierei hier? Das hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich bin auch selbst wieder aufgestanden. Das ist Erregung. Das ist was verkürzt. Wer ohne, ewig ohne Begehren wird das Geheimnis schauen. Das geht nicht nur darum, das Bankkonto zu öffnen oder lustiges, ausschweifendes Leben zu nehmen. Das Begehren, ich will leben. Dann bin ich aus dem Lebensfluss heraus. Man braucht nicht neugierig sein, was später kommt. Wir merken es ja. Und bis jetzt ist ja alles gut gelaufen. Irgendwie ist ja alles mehr oder weniger gut gelaufen. Und wenn ich so in dem Samadhi bleibe, dann wird es auch weiterhin gut gehen. Vor allem den anderen. Man denkt immer wieder an sich, nicht? Ja, es ist ja nicht so ganz einfach, das weiß ich. Nicht, habe ich da noch so ein Notizchen? Ach ja, leider. Da heißt es dann, das haben wir an der Marie nie zitiert. Also, wer ewig ohne Begehren will das Geheimste schauen, wer ewig hat Begehren, erblickt nur seinen Saum. Diese beiden sind desselben Ursprungs und nur durch Namen verschieden. Wir rezitieren jeden Tag nachmittags, Form ist Lehre, Lehre ist Form. Form steht für die Dinge der Welt sozusagen und Lehre ist das ohne Wortwirklichkeit, die tiefe Wirklichkeit, die Basis. Oder hier der Links, der nennt das so, die Welle ist das Meer, das ist im Buddhismus, dass man sagt, ja. Das heißt, die Welle ist in Bewegung und die Tiefe des Meeres ist Ruhe. Absolute Ruhe strömt der Golfsturm durch die Gegend. Und oben ist der Sturm von außen, das sind dann die Bienen oder ich weiß nicht, Moskitos und so, die einen ärgern im Leben. Nicht? Letztlich ist das eins. Und wer in der Welt von der Welt flieht, flieht letztlich von sich selbst. Kann auch sagen, seelisch krank werden. Sondern insofern ist es, dass wir im Atem in der Tiefe sind und gleichzeitig uns öffnen herum, was ist. In der Atem, aber das Erste ist, dass wir den Atem verfolgen, ohne Druck, ganz gleich wie der Atem geht. Und wenn unsere Gefühle negativ sind, dann lassen wir es zu. Und wenn unsere Gefühle positiv sind, dann machen wir keine Schau, dann lassen wir es auch zu, sonst sind sie sowieso wieder weg. Das heißt, erst in der Tiefe und dann daraus arbeiten, daraus gestalten. Und dieses Gestalten ist ganz wichtig, deshalb heißt es hier, diese beiden, die Lehre und die Formen, ja, sind allen desselben Ursprungs und nur durch den Namen verschieden. Im Buddhismus wird es so gesagt, dass die Lehre wird gesagt, Nirvana. Nirvana heißt eigentlich nichts. Einmal ist damit gesagt, dass es nicht sagbar ist und zum anderen heißt Nirvana auch verlöschen. Das heißt, dieses Ich, dieses Identifikations-Ich verlöscht. Und dann wird aber nicht gesagt, was man dann erlebt. Das ist sehr gut. Und Samsara, das sind die Dinge der Außenwelt. Die kommen und gehen. Aber kommen und gehen. Aber wenn man ins Nirvana eintritt, oder ins Samadhi, in die Bewegung, dann sind diese Dinge der Außenwelt gleichzeitig die Innenwelt. Die Erfahrungen des Absoluten oder wie man es immer nennen will, wird meistens an Gegenständen erlebt. Das heißt, wenn die Gegenstände nicht mehr gegen mich stehen, das heißt der Gegenstand, sondern dass ich sie geworden bin, dann öffnet sich etwas. Dann öffnet sich etwas. Ja? Oder im Buddhismus gibt es noch ein anderes Bild, die Lotusblume. Eine wunderschöne Lotusblume. Woher kommt die raus? Da unten aus dem Wurzelkram, aus dem Schleim, aus dem, was man nicht sehen kann. Und dann auch mal erwartet, da kommt dann etwas heraus. Und so sind wir Blumen im Kosmos, die eine gewisse Zeit strahlen können, wenn wir mit dem Unbewussten zusammenbleiben, mit dem Unterbewussten, mit dem Namenlosen, mit dem Nichtsagbaren zusammenbleiben. Dann strahlen wir auch wie die Blumen im Frühling. Und irgendwann dürfen wir dann welken. Und so manche Bäume und Blumen sehen sogar noch schön aus, wenn sie welken. Ja, im Herbst so die Bäume. Ne? Das heißt, wir kommen aus dem Unsagbaren und sind Manifestationen des Unsagbaren, obwohl wir sozusagen einzelne Dinge, die vielen Formen sind. Und diese Formen gehen dann wieder Und wenn wir uns dagegen wehren, dass wir gehen, dann haben wir verloren, dann haben wir jetzt schon nichts mehr vom Leben. Und von da aus gesehen ist das Sitzen, das zur Ruhe kommen, mehr als zur Ruhe kommen, die erforschen, was mein wahrer Geist, das heißt meine geistige Bewegung im Atem ist. Natürlich geht es nicht um meinen Geist, bloß wenn ich die Schwingung des ganzen Kosmos wirklich erleben will, dann muss ich erst selbst schwingen. Das ist das. Wenn zum Beispiel über unser Haus ein Flugzeug fliegt, stehe ich auf der Straße im Garten und höre hier. Mein Sohn, der vom Lande kommt, der sagt, da brauche ich schreckliche Flugzeuge. Sind gar nicht schrecklich. Und wenn er was dagegen hat, dann frage ich, wie bist du denn in Kalifornien gekommen? Ja, auch mein Flugzeug, hat andere gestört. Das ist nicht stören, sondern dann gehen wir auch mit der Natur anders um. Dann sehen wir die partnerschaftlich. Ne? Wir gebrauchen sie, ohne zu verbrauchen. Wenn wir aber den Genuss übertreiben, als Wohlstandsbürger auf dieser Welt, dann gibt es viel Unglück, denn die Ökologen sagen, jedenfalls habe ich das offiziell im Internet gelesen, wenn alle Menschen so leben würden, dürfen, wie wir in Deutschland, dann brauchen wir bei der heutigen Zahl der Menschen 3 Erdkugeln. Mit anderen Worten, ganz gleich, was du machst. Was wir hier machen, ist alles verkehrt. Nämlich, wir müssen aufpassen, dass das Brot nicht schimmelt. Also brauchen wir einen Kühlschrank. Wir müssen aufpassen, dass die Milch nicht sauer wird. Also packen wir ihn in Plastik. Früher hatte man Henkelmann und holte die Milch. Ja? Ja. Wir, alles ist in Tüten verpackt. Früher war eine Kiste, wo dann da eine Kiste Mehl, Kiste Zucker. Und das ging dann auch. Ja, so werden die meisten Menschen leben so. Selbst schon in Italien. Oh Gott, die bauen ein Haus, die schleppen doch mit einem Eimer den Speis hoch. Und bei uns, wenn eine kleine Hütte gebaut wird, kommt ein großer Kran mit Energie, was das so ist. Wenn die Bette auf der Straße sind, gab es früher den Straßenfeger, heute die Bäh. Alles Energie, die Verbrauch. Ja, das müssen wir uns klar machen. Und deshalb dankbar sein, was wir gebrauchen, so weit wie möglich nicht verbrauchen, nach dem Motto, das ist meins. Dann wird ein bisschen Frieden auf der Welt schon sein. Wenn jetzt, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort Erleuchtung, da meint einer, wenn ich mal so erzähle, dass jemand mal, so habe ich zufällig gestern gemacht, so mache ich sonst nicht, dass jemand sowas erlebt hat, das nennt man dann kleine Erleuchtung. Wer sich in den Ochsenbildern auskennt, drittes Ochsenbild, er hat den Schwanz des Ochsen gesehen. Er hat nicht den großen Erleuchtung gesehen, nicht, nicht? Das schaffen wir nicht, nicht? Den kleinen Schwanz. Und danach kommen die Schwierigkeiten. Dann merkt man nämlich, dass da noch was rumrührt. Ja, dann merkt man, was da rumrührt. Nicht? Manchmal die Schulen sind auch so ein bisschen so, so wollen wir sagen, ja, bekämpfen sich nicht, aber kritisieren sich. Nicht? Zum Beispiel die Schule vom LaSalle, da wird gesagt, in Japan, da, von Yamada Kohn, ja, die sind ganz stolz, ganz viele Erleuchtungen. Und andere spötteln und sagen, ja, ja. Die haben ein Haar vom Schwanz des Ochsen gesehen. Was sagt der LaSalle? Also Gold ist Gold und wenn es nur so ein bisschen ist, seien wir dankbar, wenn es Gold ist. Und wenn es nur so ein bisschen ist, das werden wir leben dürfen. Ja? Ich wünsche euch einen guten Tag. Also raus an die frische Luft und hört nicht mehr meine Worte zu, sondern verforscht euch selbst.